Ja, nochmal von uns hier vorne einen schönen guten Morgen. Und vielleicht, ich denke, allen sind wir vielleicht nicht, noch nicht so vertraut. Einige kennen uns oder wo wir kennen. Vielleicht, dass wir noch ein oder das andere Wort zu uns sagen.
Ja. Ja.
Demmler Margit, 65, drei erwachsene Kinder, sieben Enkelkinder. Und wir sind 91 im November nach Bautzen gezogen von Stralsund, von daher ein etwas anderer Dialekt. Und ja, wir sind so gut wie auf dem Absprung. Im Juli ziehen wir wieder zurück, weil wir inzwischen das Rentenalter ja erreicht haben. Und wo wir gedacht haben, im Norden gibt es auch noch zu tun. Jetzt haben wir 30 Jahre in Sachsen gewirkt und nun treiben wir es da oben weiter. Und wir haben also beide im selben Werk angefangen, was hier auch ansässig ist, beim offenen sozialchristlichen Hilfswerk. Und Gerald hat es nachher dort rausgeweht, das kannst du ja selber sagen. Und ich bin dort also bis jetzt Anfang des Jahres angestellt gewesen. Und es hat sich so ergeben, ich wollte nie Seelsorge machen, aber der Herr hatte andere Pläne. Ich habe immer gedacht, nee, ich vergesse die Hälfte, der ist viel gründlicher und da geht dann vielleicht manches gegen Baum. Und dann haben wir es trotzdem beide jetzt viele Jahrzehnte so gemacht. Wir haben auch sowas wie heute Vortragsarbeit, Eheseminare, Frauenfrühstückstreffen war so mein Domizil noch. Ja, und von daher sind wir sehr dankbar für alles, was wir hier in Sachsen erleben durften. Und ich denke mal, für mich ist es heute wirklich der Abschluss, die letzte Veranstaltung. Und dann ist Schluss. Fängst du an? Ich kann mich hinsetzen nochmal.
Ja, das kannst du. Gut, ja, Margit hat ja schon gesagt, dass ich den Arbeitgeber nachher gewechselt habe. Ich bin zum Diakonischen Werk in Bautzen gegangen. Das hängt damit zusammen. Ich habe immer so zweigleisig gearbeitet in der Diakonie. Ich habe vor knapp 30 Jahren die Aufbauarbeit gemacht für die Telefonseelsorge Oberlausitz bis jetzt. Und auf der anderen Seite war ich in der psychologischen Beratungsstelle, Ehe, Familien, Lebensberatung und alles, was so dazu gehört hat. Und ansonsten, wie sie gesagt hat, sind wir auch unterwegs gewesen in mancherlei Dingen. Ich war auch als Supervisor unterwegs in Einrichtungen, in Teams und. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten sehr stark im kirchlichen Bereich eingebunden, ob das Landessynode war oder. Und habe also ganz kontinuierlich auch Gottesdienste gehalten, bis jetzt. Wir sind jetzt seit fast 2 Jahren in der Vakanz und da muss ich immer kräftig auch noch einspringen bei uns in der Gemeinde. Das hat sich noch nicht ganz geklärt. Was nicht so ganz stimmt, nächsten Sonnabend haben wir auch noch zu tun. Das ist nicht die letzte Veranstaltung für dich. Ja, ne. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir noch zu tun an der Stelle. Ja, vielleicht so viel zu Anfang. Es gibt bestimmt nachher noch die Möglichkeit und wir sind ja auch mit Martin so verblieben, dass wir heute Abend sowieso viel mit auf Fragen hören und. Was denn nach dem Abendbrot sein wird, da gucken wir einfach mal. Aber wir steigen jetzt mal ein. Ich sag mal so ein bisschen, was wir vorhaben. In den beiden Einheiten, einmal die Einheit heute Vormittag und dann heute Nachmittag. Womit wir uns beschäftigen wollen, ist ja alles, was so mit der Partnerschaft, mit der Ehe zu tun hat. Was können Stolpersteine sein? Wie ist auch die Kommunikation? Was sind so die Sachen, die wir letzten Endes mit hineingebracht haben? Das wird uns heute Vormittag sehr beschäftigen. Und heute Nachmittag werden wir mal den Blick so ein bisschen drauf richten, wer sind wir denn? Das heißt, wer da schon mit zu tun gehabt hat, Persönlichkeitsstrukturen. Wir haben von Gott alle eine Persönlichkeitsstruktur mitbekommen und manche Strukturen bringen eine Spannung in die Beziehung rein, ohne dass was vorgefallen ist. Und das wollen wir uns mal angucken und wir werden auch, nachdem wir das so vorgestellt haben, nochmal einen Test ausgeben, das geht recht schnell, sodass alle mal einen Test gemacht haben und es mal vergleichen können, wie ist das denn bei uns in unserer Beziehung, um da anders auch mit umgehen zu können. Das wird also heute Nachmittag sein und heute Abend werde ich ganz kurz noch eine Sache zusammenfassen und dann ist Raum für Gespräch, Fragen oder wie auch immer. Ja, gut. Dann steige ich mal ein, ein kleiner Einstieg. Margit ermahnt mich immer, steig kurz ein, sonst wird es zu lang. Und das will ich jetzt auch machen. Das, was uns begleitet, hat der Martin schon schön gesagt, 40 Jahre Seelsorge, 81 bin ich, 80 eigentlich schon eingestiegen. Und das hat sich dann sukzessive einfach so entwickelt. Und wir haben gemerkt, dass Gott die Hand draufgelegt hat und gesagt hat, das ist euers, das macht mal. Mit all dem, was da zu tun gewesen ist, Margit hat es so ein bisschen angerissen, das, was wir sehr gerne gemacht haben, die letzten 15 Jahre Seelsorgekurse zu halten. Also es ist so ähnlich, wie das hier ist. Wir haben immer so um die 16, 17 Leute gehabt, mit denen wir kontinuierlich 5 Wochenenden gearbeitet haben im Jahr, um letzten Endes so ein bisschen zu schulen für die Gemeinden, für Werke, dass Seelsorge auch wirklich gut greift. Wir sind alle Seelsorger, vom Herrn gesandt. Und dann legt er die Hand drauf und sagt, und du machst das mal noch und du machst das mal noch. So wie wir das oftmals sagen, wir können doch alle singen und dies und das. Und einige sind dann gerufen, auch Instrumente zu spielen und. Ist ja ganz wichtig. Ja, ein biblisches Dreieck steht ganz oben. Aber bevor ich zu dem Dreieck ganz kurz komme, lese ich immer gerne vor ein Zitat, was Beziehung angeht, was Ehe angeht. Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild und die Gebildeste hat keine bessere Gelegenheit, ihre Milde zu beweisen. Unauflöslich muss sie sein, denn sie bringt so viel Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man vom Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er sich, unglücklich zu finden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, dass ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen gibt's gar keinen hingänglichen Grund. Ein Zitat von, und da staunen wir immer, Johann Wolfgang von Goethe, der ja so gesehen nicht verheiratet war. Aber er hat ein Loblied auf die Ehe gesungen. Und Martin Luther hat dazu gesagt, wer Feuer will, muss auch Rauch leiden, ansonsten ist es Strohfeuer. Kann man mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Das soll er gesagt haben. Ich bin immer sehr vorsichtig mit den Zitaten, gerade bei Luther und so, da wird so viel gesagt, ob der das wirklich gesagt hat, weiß man nicht. Aber es passt zu ihm. Ich habe vom Ehedreieck gesprochen und damit sind meine Einführungen auch schon am Ende. Das, was vielleicht die meisten kennen von ihrer Hochzeit, vom Pfarrer und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist, denke ich, sehr bekannt. Dieses Dreieck, verlassen, anhangen, ein Fleisch, beinhaltet alles, was uns im Laufe der Beziehung begegnet. Und ich kann unterstreichen, ich habe ja nur auch viel im psychologischen Bereich gearbeitet, alles, was es so an schlauen Büchern gibt, alles, was es gibt, auch im therapeutischen Bereich, ist in diesem Dreieck drin. Verlassen, anhangen, ein Fleisch sein. Mit all den Ausformungen. Und wir versuchen das heute in aller Kürze mal aufzublättern, dass ihr das alle nehmen könnt und sagen könnt, aha, hier können wir dran stellen, hier müssen wir gucken, so soll es sein. Gut, dann bitte ich dich, kannst du anfangen? Ich gebe dir mal noch so, wir machen das. Muss ich ja nicht machen. Wir haben was vorbereitet zum Austeilen, was ein bisschen drauf geguckt werden kann. 20 hattest du gesagt, soll ich machen? Das ist gut.
Ja, steigen wir mal ein mit verlassen. Vater und Mutter verlassen. Und ich denke, das ist nicht nur etwas, was wir als Paare gut hinkriegen müssen, sondern was jeden Einzelnen trifft. Ne? Mutter und Vater, irgendwann ist ihr Erziehungsauftrag beendet und wir müssen auf eigenen Beinen stehen. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht das bei jedem von uns aus? Konnten wir verlassen? Ist es geglückt, ein eigenes Leben aufzubauen? Und ich habe mal gelesen, ich glaube bei Trobisch war es, verlassen kann, wer sich auf Vater und Mutter verlassen konnte. Oder verlassen kann, wer verlässlich geworden ist. Und wenn ich so an unseren Anfang denke, dann muss ich sagen, also da war ja noch so viel unausgegoren. Wir gehen ja in die Ehe rein, meistens, also wir beide zum Beispiel noch mit wenig Vorbereitung, man hat sich lieb. Man will zusammenbleiben, man möchte eine Familie gründen. Aber was das im Einzelnen bedeutet, was da auf einen zukommt, ich glaube, da ist jeder Klempner, jeder Handwerker besser vorbereitet mit 2 Jahren Lehre. Und wir stürzen dort rein mit guten Gedanken, mit guten Erwartungen auch, dass wir uns gegenseitig glücklich machen. Und dann kommt irgendwann das Erwachen, was aber auch in Ordnung ist. Wo das Verliebtsein, sagt man ja so, das dauert so 2-3 Jahre. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass bei den Verliebten ein Stoff ausgeschüttet wird im Gehirn, Neurotrophin. Und das ist ein Stoff, der besonders bei Zwangserkrankungen auch vorkommt. Das heißt, ich muss mit ihm zusammen sein. Ne? Ich will Zeit mit meinen Menschen verbringen. Und so ähnlich ist das auch bei Zwangserkrankungen. Das verliert sich dann mit der Zeit. Und wir sagen, die große, die reine, die tiefe Liebe, diese Entscheidung, die wir dann treffen, egal, ob er die Zahnputztube nicht ausdrückt richtig oder die Socken immer noch auf links lässt und in die Wäsche haut, das spielt dann alles keine Rolle, sondern das ist der Mensch, für den ich mich entschieden habe. Also, Eltern sollen die Kinder auf das Verlassen vorbereiten. Da sind wir ja, ich denke, alle, die wir hier versammelt sind, so ein Stückchen zum einen bei uns selbst und sagen, habe ich das geschafft? Und wo sind vielleicht auch jetzt wir als Eltern dran und sagen, was müssen wir unseren Kindern mitgeben, damit die auch gut verlassen können? Und ich erlebe das manchmal oder habe es erlebt in der Seelsorge, dass Kinder zu Lebenspartnern werden für den einen oder anderen Elternteil. Wir haben das auch in der Familie erlebt. Unsere Geralds Schwester, meine Schwägerin, ein Kind, sie wollte gerne mehr. Man hatte eher da so seine Bedenken und es blieb bei dem Mädel. Und wo wir immer wieder die Erfahrung gemacht haben, Mutti war so auf Tochter fixiert, dass es nachher zu einer sehr schmerzhaften Geschichte kam, als die Tochter geheiratet hat und massivst abgenabelt hat. Wo wir sagen, Gott sei Dank, dass das Mädel das geschafft hat. Ne? Aber der Punkt ist immer, wenn wir als Elternteile vielleicht unglücklich sind, auch in einer Beziehung, oder es bleiben Defizite und wir konzentrieren uns dann auf die Kinder, werden wir diese Kinder überfordern. Sie werden in eine Position rutschen, die ihnen nicht gut tut, wo sie viel zu viel erfahren, mittragen. Auch bei Scheidungsgeschichten ist uns das oft begegnet, dass dann Kinder so ein bisschen ja, der Seelentröster sein sollten. Wer Kinder an sich bindet, sie zum Partnerersatz werden, macht sie zur Ehe untauglich. Das muss uns deutlich sein. Und wenn wir wissen, diese Verantwortung, die sie belastet und die ihr Leben prägen wird, wird immer ein Punkt sein, auch in ihren späteren Ehen, was blockieren kann. Große Verantwortung also der Eltern. Sie können die Kinder ehetauglich oder auch eheuntauglich aus der Erziehung entlassen. Also da merken wir schon, welche Verantwortung wir auch als Eltern haben. In Matthäus 19,12 sagt Jesus zum Beispiel, etliche enthalten sich der Ehe, weil sie von Menschen zur Ehe untauglich gemacht sind. Da spielen sicherlich viele Dinge mit rein. Für mich wäre auch aus dem seelsorgerlichen Bereich das ganze Thema sexueller Missbrauch mit beinhaltet, wo ich großes Leid immer wieder erlebe, wo Paare sich wirklich quälen, die sich lieb haben, aber wo dieser ganze Bereich eins werden, den Gott ja auch für uns geschaffen hat, geschenkt hat, wo dieser Bereich so belastet ist, also wo unglückliche Menschen dann auch sich damit mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. In der Kindheit, ich denke, das ist nichts Neues, erfahren wir die stärkste Prägung. Das, was Papa und Mama machen, wir wissen oder sagen immer wieder, Väter geben den Kindern ihren Wert. So. Gab es beim Papa Liebe für Leistung? Ne, wenn Papa das schon bei seinem Papa hatte, Jung, du musst arbeiten, ne, und wenn du fleißig bist, klasse, dann kriegst du auch Lob von mir, dann wertschätze ich dich. Und wenn das ein Vater schon so erlebt hat, dann wird er das dem Sohn so weitergeben, logisch. Und entweder wir haben dann einen Jungen oder einen jungen Mann, der in die Ehe geht, der vielleicht sagt, naja, ich konnte Papas Level nie erreichen. Der resigniert, der ist eher traurig und sagt, also unsere Tochter hatte mal einen Spruch, wenn wir gesagt haben, wenn du das jetzt nicht schaffst, ne, und wieder eine Arbeit in den Sand setzt, das wird jetzt kritisch, ne, rein vom Abschluss. Dann war ihr Spruch, Klofrau kann ich immer noch werden. Ne, war nie ihr Ziel, aber das war so ungefähr, lasst mich in Ruhe mit diesem Druck. Ne? Und das ist so ein Punkt, wenn Liebe für Leistung unsere Erziehung ist oder für uns selber war, definieren wir uns ein Leben lang oft über Leistung und werden entweder resigniert sein, weil wir es nicht geschafft haben, Papa dort zu genügen, oder aber wir werden zum kleinen Workaholic und versuchen mit Leistung immer wieder zu punkten. Ist auch oft fürs Umfeld schwierig, weil die Menschen, die es schaffen, wenn ich so eine Mutti mir auch gegenüber sitzen habe, es betrifft ja nicht nur die Männer, die alles in den Griff gekriegt haben. Das muss man nur wollen und dann schafft man das. Also richtig Powerfrauen oder Powermänner, da ist oft eine Unbarmherzigkeit auch. Weil dann kommt da jemand daher, der es vielleicht nicht geschafft hat oder eher der sensible Typ ist, der schneller resigniert und sagt, hat doch eh keinen Sinn, ich schaff's eh nicht. Der kriegt dann von so einem Menschen auch noch einen auf die Mütze. Ne? Musst dich nur anstrengen, du musst dich nur zusammenreißen. Also Prägung, so früh geht's los, was haben Vater und Mutter mitgegeben? Und bei Mutti erleben wir es manchmal, wenn eine Mutter sehr stark war, hat der Sohn erlebt und sagt, okay, eine starke Mutter ist was Feines. Mutti sagt, wo es lang geht, kann ich mich drauf verlassen. Und oft suchen diese Männer sich auch wieder Frauen aus, die auch eine gewisse Stärke haben. Das ist vertraut, ne? Das kenne ich. Und so wie bei Mutti das eine war, es war bequem und schön. Mutti macht das schon. Und zum anderen ist sie mir vielleicht auch auf den Keks gegangen. Modern hat immer recht. Modern sagt, wo es lang geht. Ist ein Konflikt, der oftmals dann auch in der Ehe wieder nach oben kommt, so nach dem Motto, mit Mutti konnte ich das nicht regeln. Ne? Mutti hat Ansagen gemacht, mir stehen da mehrere Paare vor Augen. Und wenn ich da aufbegehrt hätte als Sohn oder Tochter, dann hätte Mutti mir gesagt, wo es lang geht. So, und jetzt habe ich vielleicht auch eine starke Frau gewählt oder eine Frau, die auch mal sagt, Mensch, das Kind, kannst du das nicht mal so machen oder mach mal so? Und dann kommt diese Prägung nach oben, da ist wieder eine Frau, die mir sagen will, wo es lang geht. Das ist zum einen schön, aber die kriegt dann oft die Haue oder den Widerstand, den ich mich bei Mutti nicht getraut habe zu geben. Also wir merken schon, es geht früh los, dass wir Prägungen mitnehmen, die dann auch in der Ehe sich auswirken. Hatten wir liebevolle Eltern, gab der Papa mir den Wert, womit hat Mutti mich geprägt? Also bei mir ist das ein ganz klares Ding gewesen. Papa konnte es nicht geben. Von daher war das, was Lob und Anerkennung betraf, etwas, was ich sehr mir gewünscht habe vor dem Menschen, der dort sitzt. Und damit ihn überfordere. Ne? Er ist mein Ehemann, nicht mein Papa. Er kann dieses Manko vom Papa kann er nicht auffüllen. Aber das war immer meine Sehnsucht. Und Mutti hat ihre Liebe vom Papa haben wollen mit Sauberkeit, mit Ordnung, mit Pünktlichkeit. Ne? Hat aber trotzdem die Liebe nicht bekommen vom Opa. Der Opa war mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und ich habe es erlebt zu Hause, putzen, sauber machen. Ich konnte es meiner Mutter nie recht machen. Ich musste zum Glück auch nicht viel machen, weil man es ihr nicht recht machen konnte. Und ich habe es gehasst, Was ist passiert? Verheiratet, drei Kinder, zu DDR-Zeiten 130 Quadratmeter Wohnung und Margit hat geputzt. Wie blöde. Und wenn ich nicht mein Level hatte, ich habe dann immer zu meinem Mann gesagt, aber ich möchte doch, dass du dich wohlfühlst und es für die Kinder sauber ist, bis ich endlich gemerkt habe, nein, es ist mein Anspruch. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, wenn die Wohnung nicht das Level hat, was ich brauche zum Wohlfühlen, da wurde ich knietschig, wurde ich gereizt. Und ich habe es in der Seelsorge oft erlebt, dass wenn Menschen mit diesem Thema kamen, Männlein wie Weiblein, dass ich gesagt habe, vergib deiner Mutter, bitte Gott, dass er diese Prägung von dir nimmt und dass du an der Stelle, du kannst es nach wie vor ordentlich und sauber haben, aber du bist nicht mehr gereizt, weil dein Level dich nicht treibt. Das ist eine Gefangenschaft. Und wir wissen ja, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und ich konnte es erleben. Ich bin frei geworden und habe gedacht, wunderschön. Ich habe es nach wie vor gerne, wenn es alles sauber und ordentlich ist. Aber wenn ich es mal nicht schaffe, ist nicht schlimm. Mache ich es morgen, übermorgen, alles gut. Also Mut, wer in so einer Falle drin hängt. Wer kann schon sagen, er hatte einen mitteilsamen, mitfühlenden Vater? Und trotzdem sagt die Bibel, dass der Vater die Begeisterung wecken soll für den himmlischen Vater. Und wir wissen genau, unsere Väter, wir brauchen hier nicht an ihrer Tür rütteln und sagen, oh, na, da hat er ja mächtig Mango gehabt, sondern schauen wir uns mal die Großeltern an, dann wissen wir, warum unsere Eltern so sind, wie sie sind. Kriegszeiten inbegriffen, wenn ich denke, Großeltern, die haben es überleben kämpfen müssen, dass genug Essen da ist. Aber das sind so diese Generationen, die dann prägen und die auch bei uns dann ihre Auswirkungen haben, diese Prägungen. Eltern sind dafür zuständig, die Kinder zum Verlassen fähig zu machen, dass sie mündig sind, also auf Vaters und Mutters Mund irgendwann verzichten können. In Sprüche 24, 27, das beschreibt auch eine sinnvolle Reihenfolge, welche Schritte nach dem Verlassen gut sind. Richte erst draußen deine Arbeit aus, bearbeite deinen Acker, danach gründe dein Haus. Also schaff erst mal eine solide Grundlage. Wir wissen, ist vieles in unserer Zeit so nicht machbar. Da läuft vieles dann schon während des Studiums und so weiter. Aber Verlassen setzt auch eine Reife voraus für ein Treuegelübde. Ich habe es vorhin gerade gesagt, ich bin da ziemlich blauäugig reingegangen. Und als mein Mann mir gesagt hat, wenn wir mal heiraten, kirchlich, hatten wir bis dahin noch nie drüber gesprochen. Da habe ich gedacht, Marienkirche Stralsund, langer Gang, große Orgel, ich in Weiß, ich mache mit. Das waren meine Motive. Und was passierte? Wir mussten mit einer Pastorin dann Kontakt aufnehmen und die hatte ein Jahr vorher eine Lebensübergabe an Jesus vollzogen und hat mich dann gefragt, sind beide getauft und konfirmiert? Ich war nur getauft, nicht konfirmiert. Na, dann muss die junge Frau noch konfirmiert werden. Und dann hatten wir einmal in der Woche, ich mit 22, du warst ja auch 22, einmal in der Woche Konfi-Unterricht und da hat die so voll drauf gehalten mit Jesus. Und das Ende war, wir haben unser Leben ihm übergeben und sind als bekehrte Leute in die Ehe gegangen. Ich möchte es gar nicht wissen, was es geworden wäre ohne Jesus. Ich mit meinem Putzstick, du kannst über deine selber reden, das wäre wahrscheinlich an manchen Stellen voll gegen den Baum gegangen. Und war auch so manchmal, ne, es ist Arbeit. Wenn wir klammernde Eltern haben. Es gibt also auch klammernde Eltern oder klammernde Kinder, ne, wo die Eltern vielleicht ihr ganzes Lebenskonzept darauf aufgebaut haben, für die Kinder zu sorgen. Dann gehen die Kinder plötzlich aus dem Haus und dann ist eine Leere da. Und mir sitzen oft Kinder, aber die Kinder im Alter von 20, 30, 50, 60, 70 gegenüber, die sagen, naja, aber ich muss doch und Mutti erwartet doch. Oder Papa erwartet das doch, wo die Eltern es nicht geschafft haben, gute eigene soziale Kontakte, Beziehungen aufzubauen. Wo die Kinder dann oft verantwortlich sind für die soziale Strecke auch der Eltern. Und die können natürlich unheimlich gut Druck machen. Wir haben für dich alles investiert. Ne? Wir haben Opfer gebracht, damit du studieren kannst oder damit du diesen Job bekommst. Wir haben auf die Kinder aufgepasst. Eltern haben ganz, ganz viele Waffen in der Hand, um einem Kind Schuldgefühle einzureden. Und ich mache dann oft den erwachsenen Kindern Mut und sage, Vater und Mutter ehren heißt nicht, ein Leben lang das zu tun, was sie wollen. Sie haben ihr Leben strukturiert, wie sie wollten, und so wie wir aus dem Haus gehen und vor allem auch Familie gegründet haben, ist der junge Mann verantwortlich für das, was in der Ehe geschieht, nicht mehr Papa oder Mama. Wenn sie gut und im Hintergrund, sag ich mal, hilfreich sind, wenn sie fragen, kann ich euch da helfen? Alles in Ordnung. Aber wenn eine Schwiegermutter kommt und mit dem Finger über den Schrank wischt, weil die junge Frau mal wieder nicht Staub gewischt hat, oder den Fehler, den ich gemacht habe bei meiner Tochter, na Lüdi, deine Pflanzen können auch mal wieder eine Dusche gebrauchen. Und dann sagt sie beim nächsten Mal, Mama, ich habe aber heute geputzt. Und da habe ich gesagt, und damit hörst du auf. Da war sie noch nicht verheiratet. Ich sagte, du machst sauber, wann du willst. Und ich habe hier überhaupt nichts mehr zu melden. Und ich bitte dich um Vergebung. Also in dieser fragenden Form ist es überhaupt nicht schwer. Aber wenn Eltern diese Kommunikation und auch diese Hilfsebene nicht kappen zu den Kindern hin und fragend kommen, dann wird es schwierig. Und dann sind sie oft sehr verletzt und traurig, wenn die Kinder einen klaren Cut setzen, die aber oftmals dazu gar nicht in der Lage sind. Ich höre dann oft den Spruch, aber man soll doch Vater und Mutter ehren. Dann sage ich immer, ja, Vater und Mutter ehren heißt aber, wenn du verheiratet bist, einen ordentlichen Umgangston. Und mit einem ordentlichen Umgangston kannst du auch sagen, Mutter, nee, du musst nicht den Kuchen backen, den backt meine Frau am Wochenende. Und ich habe es gerade gehört von der jungen Frau, dass die Schwiegermutter dann sagt, na, über Ostern, ich koche Freitag und Sonntag und du kochst Sonnabend und Montag. Und die junge Frau sagt, ich habe es so satt. Weil wenn sie was gekocht hat, meckert Schwiegermutter auch noch rum. Das zerstört auch Ehe. Na, ist eine Belastung. Wenn jetzt aber auch die Kinder klammern, das ist ja genauso möglich, dann passiert genau das Gleiche. Meine Mutter hat dann auch auf meinem Vater vorgehalten, lass mal, und das macht Papa. Und das war für meinen Vater auch schwer. Also Klammern der Eltern oder Klammern der Kinder, es gibt beides, sollten wir aufpassen, dass wir hier gesunde Grenzen setzen. Ich habe mich früher nie getraut, gesunde Grenzen zu setzen, weil ich immer gedacht habe, dann werde ich abgelehnt. Dann bin ich nicht mehr geliebt von den Menschen, bis ich begriffen habe, ich darf und ich muss das. Und ich kann das in aller Liebe. Und wenn mich heute jemand fragt, Margit, hast du da mal Zeit? Und ich merke schon, das ist alles recht enge. Dann sage ich, du, ich werde dir im Moment nicht gerecht. Das wird alles zu eng. Lass uns einen weiter gefassten Termin machen. Hätte ich mich früher nicht getraut, aus Angst vor Ablehnung. Also wenn das Leben der Eltern Defizite hat, wird den Kindern übergeholfen, diese Defizite auszufüllen. Und ob die Kinder es wollen oder nicht, die Eltern werden versuchen zu sagen, das bist du mir schuldig. Es gibt einen wunderbaren uralten Film, einen Ami-Film mit Spencer Tracy, der heißt Rate mal, wer heute zum Abendessen kommt. Und da geht's genau darum. Er ist ein Schwarzer, ein Arzt, sie eine Weiße und beide Eltern sehen, da kommt ein Konflikt zustande, auch wenn die dann Kinder bekommen. Und die Kinder, die sehen diese Unterschiede gar nicht. Und der Vater sagt seinem Sohn, wie kannst du uns das antun? Mutti hat gewaschen, war Wäscherin und hat alles geopfert, damit du Arzt werden kannst. Und jetzt machst du uns so eine Not. Und das ist hochinteressant, wo der Sohn dann sagt, ich bin für alles dankbar. Aber ich bin jetzt für mein Leben verantwortlich. Ich habe euch lieb, ich bin dankbar, aber hier dürft ihr mir nicht reinreden. Also Festlegungen auch, da will ich noch kurz was sagen. Wenn Eltern sagen, du bist oder du hast nie, bist wie dein Vater, bist wie deine Mutter. Und das sind Festlegungen und Festlegungen sind wie Flüche im Leben. das sind Dinge, die in der Seelsorge dann auch zu benennen sind und wo man sagt, im Namen Jesu breche ich die Macht dieser Festlinge über meinem Leben. Oder du hast zwei linke Hände, alles voller Daumen, das wird nie was. Na? Das sind Flüche, die über den Kindern ausgesprochen würden, das wird nie was. Wir haben ein Ehepaar mal in der Seelsorge gehabt, da sagte die Frau, es ist wirklich anstrengend mit ihm, er fängt so viele Sachen an, die waren schon jenseits der 50, er fängt vieles an und es wird nicht fertig. Er ist ein genialer Handwerker, aber das wird nichts. Er kriegt es nicht fertig und er bestätigte es und sagte, ja, stimmt, ich weiß nicht, wie das kommt. Prägend war, Vater und Mutter wollten ihm sicherlich da auch manches erleichtern und haben gesagt, immer wenn er was machen wollte, lass es sein, wir machen das. Lass es sein, wir machen das schneller, wir kriegen das schneller hin. Und dieser Satz, lass es sein, da habe ich zu ihm gesagt, das ist ja wie wenn sie mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben fahren. Ich sagte, genau so fühlt sich das an. Ich will und es ist wie eine Blockade, es wird nicht. Und dann haben wir diesen Satz im Namen Jesu gebrochen. Er hat den Eltern vergeben, hat auch Buße getan, wo eigene Anteile waren. So einfach ist oft Seelsorge, dass man frei wird, dass man wieder durchstarten kann. Kein Raum für eigene Entscheidungen, wenn wir wissen, in der Kindheit gibt es Phasen, wo wir entweder Autonomie oder Scham anerzogen bekommen. Wenn jemand immer wieder sagt, nein, lass das, mach das nicht, aus lauter Angst. Ne, man hat ja auch herausgefunden, Kinder, denen viel Raum gegeben wird, gerade so in so einem Alter, ne, dass die anfassen dürfen, rumkrabbeln dürfen, nicht nur im Ställchen, entwickelt sich das Gehirn viel besser. Ja, als wenn man jetzt sagt, oh nee, das nicht, ich setze es lieber in ein Ställchen, da kann nichts passieren. Ich habe manchmal Angst gehabt, meine Schwiegertochter ist da spitzenmäßig unterwegs, dass die schon, wenn die klein waren, alleine sich an den Treppenstäben festgehalten haben und rauf und runter. Ich stand als Oma immer daneben und habe fast kollabiert. Aber die sind heute so selbstständig, ne, und trauen sich Sachen zu, mit einer gewissen Vorsicht auch. Also den Kindern hier auch einen Raum geben. Kommen wir noch ganz kurz zur Pubertät. Wenn wir in der Pubertät wissen, Gerald hat mal einen Vortrag gehört von einem Gehirnforscher, wir dachten immer, es ist nur ein bestimmtes Areal im Gehirn, was in der Pubertät in Arbeit ist, gefehlt. Das ganze Ding ist in Arbeit. Das ganze Gehirn wird umgebaut, inklusive dieser ganzen hormonellen Sachen auch. Darum sind die in der Pubertät oft, wo du sagst, also ich habe oft zu meinen Kindern gesagt, hast du jetzt gerade gehört, was du gesagt hast? Ne, wir waren die unmöglichsten Eltern, rückschrittlich, hoch drei. Und wenn andere dann gesagt haben, oh, habt ihr coole Eltern, die müssen wir mal kennenlernen. Ne, das war also für die schlimm. Und später haben wir gehört, da hat der Sohn dann gesagt, wenn ihr dann wisst, jetzt komme ich in die 10., da muss man sehr aufpassen. Und wenn ich dann vom Fernseher sitze, dann müsst ihr mich wegholen. Ne? Das ist ja schließlich eure Aufgabe als Eltern. Wenn er aber davor gesessen hat, ne, dann haben wir gesagt, Simon, überleg dir genau, was du jetzt sagst. Wenn du davor sitzt, weißt du von diesem Satz nichts mehr. Dann wird gekämpft. Oder die Große uns als Erwachsene nachher gesagt hat, Mama und Papa, ich hätte mir gewünscht, dass ihr noch konsequenter gewesen wärt. Die grauen Haare, ne, zuhauf von ihr. Die war so ein emotionales Mädel. Und das sind so Dinge, wo ich denke, Pubertät, das will Gott, dass wir als Eltern das auch aushalten, dass wir Reibungsfläche bieten. Die spinnen ein bisschen in dem Alter, ja, das dürfen die auch. Aber wenn wir dann unsere Themen nicht beackert haben, und ich habe zum Beispiel ein Ablehnungsthema, ne, so wie es bei mir auch war, Vater keine Liebe richtig und Wertschätzung, Mutti nur leistungsorientiert. Und ich habe dann plötzlich ein Kind, was mit mir anfängt zu rangeln. Dann bin ich plötzlich nicht mehr Vater oder Mutter, sondern ich gehe auf Augenhöhe. Haben wir oft erlebt, dass Väter dann mit ihren Söhnen auf Augenhöhe sind, bis hin, dass die sich auch mal körperlich einen mitgeben. Weil der Vater sagt, von dem Pimp hier lasse ich mir doch jetzt nichts sagen. Wo wir aber als Vater und Mutter erwachsen reagieren, sondern sagen, okay, ja, das ist jetzt die Phase, veratmen wir, kriegen wir hin zusammen. Ist schwer, würde ich manchmal gern ausreißen. Aber das ist das, was Gott von uns erwartet. Und wir wissen, die Themen, mit denen sich heute Jugendliche auseinandersetzen müssen, sind andere als die, die wir hatten. Also, verlassen heißt immer auch, dass ich das, was ich hinter mir lasse, gut bearbeitet habe und so viel wie möglich auch vielleicht mal seelsorglich reingeschaut habe. Bin ich versöhnt mit meinen Eltern? Habe ich gute Grenzen gesetzt? Bin ich angekommen in meinem Leben oder funktioniere ich noch? Und jetzt bist du dran.
Ich komme zum Anhang, das, was in der Beziehung läuft, und da will ich so ein paar Anstriche machen. Ich will einfach mal die Frage stellen, zum hinten durchlaufen lassen, habe ich mein Elternhaus wirklich verlassen? Ich kann in der Doppelhaushälfte leben und tatsächlich Eltern verlassen haben. Ich kann aber auch 500 Kilometer weg wohnen und die Eltern nicht verlassen haben. Das ist das eine. Und ich war noch so ein bisschen bei dem, was Margit gesagt hat zu dem Film. Der Arzt hat sehr klar zu seinen Eltern gesagt, es ist eure Pflicht gewesen, mich so zu unterstützen. Ja. Eure Aufgabe, damit ich gut ins Leben komme. Und die Ängste, die die Eltern gehabt haben, weil das schwarz-weiß war, da haben die beiden Kinder zu den Eltern gesagt, ihr habt uns doch so erzogen, dass das keine Rolle spielt. Die waren also sehr weltoffen, beide Elternteile, die Schwarzen und die Weißen, und haben gesagt, da gibt es keine Grenzen und sollte nicht sein. Aber als es um die eigenen Kinder ging, da haben sie auf einmal die Angst gekriegt. Und die Kinder haben das also in dieser Weise angepackt, muss ich sagen. Ja, verlassen. Es ist der erste Punkt, was ist in dem Rucksack drin, mit dem ich in die Beziehung gegangen bin. Deswegen ist es so wichtig, den Rucksack an irgendeiner Stelle, so wie es Margit gesagt hat, auch mal auszupacken. Was ist in meinem Rucksack drin an Prägung, aber auch an Verletzungen, die ich abgekriegt habe, die beackert werden müssen, weil das immer eine Auswirkung hat auf meine Beziehung in der Gegenwart. Mir saß ein Paar gegenüber, die sich verstanden haben, und doch war die Frau nicht glücklich in der Weise. Sie hatte, und das soll die Illustration sein zu dem, was vorhin auch war, hat gesagt, ich möchte, dass mein Mann sich auch mehr um mich kümmert. Und ich habe den Mann dann mal erzählen lassen und gesagt, wie sieht's denn aus, was machen Sie alles? Und dann hat er erzählt, die waren so Ende 40, was er macht, und wie er es macht, und nachdem er das so erzählt hat, habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, wenigstens 98% aller Frauen auf der Welt wären glücklich, wenn sie sie als Mann hätten. Sie können nicht mehr machen. Und ich denke, das hat etwas mit dem zu tun, wie ihre Frau aufgewachsen ist, was sie annehmen kann. Und vielleicht auch mit ihrer Familie und mit ihrem Vater. Daraufhin sagte sie, ja, ich weiß. Ich sage, was wissen Sie denn? Ja, mit meinem Vater. Sie hatte nämlich genau dieses Defizit, von dem Margit gesprochen hat. Der Vater hat in diesem, sag ich mal, wenn wir das so als Bereich nehmen, wo Vaterliebe draufsteht, fast nichts reingelegt. Und sie hat so ein Defizit gehabt, dass sie versucht hat, von ihrem Ehemann auffüllen zu lassen, und er konnte reinlegen, was er wollte. Es hat nie gereicht. Das ist das Fatale daran, das ist wie ein Fass ohne Boden, das rauscht durch, egal wie viel wir reinlegen. Das, was die Frau gebraucht hat, war, dass der Fassboden wieder reingekommen ist. Das heißt, dass der ganze Weg gegangen ist, Vergebung hinsichtlich des Vaters, bitte um Vergebung für die Reaktion der Frau auf all diese Verletzungen und Dinge und die Heilung, die sie gebraucht hat, damit es geerdet wird. Und das war ihr an der Stelle schon relativ klar. Ja. Also, habe ich verlassen? Und dann komme ich jetzt zu dem Anhang. Wie ist das mit dem Anhang? Worauf darf ich, worauf muss ich achten? Wenn wir die Partnerwahl haben, das ist vielleicht auch bekannt, geht es ganz schnell in den meisten Fällen. Sympathisch, nicht sympathisch. Wir suchen aus nach, was der Volksmund auch sagt, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Wir brauchen, seitdem Adam und Eva im Rennen sind, immer die Sehnsucht und die Erfüllung der Ergänzung. Adam sagte, na, das ist doch Bein von meinem Bein, egal wie das jetzt gemeint ist mit DNS oder sonst was oder DNA, ist ganz egal. Er hat doch gesagt, das gehört doch zu mir. Gott hatte ihn schlafen geschickt und hatte etwas genommen und daraus die Eva geformt. Wie das genau gewesen ist, beschreibt die Bibel nicht. Auf jeden Fall ist diese tiefe Sehnsucht da, diese Ergänzungssehnsucht. Wir werden das heute Nachmittag mit den Persönlichkeitsstrukturen noch haben, weil gerade erleben wir immer wieder, wenn man sich kennenlernt, ach, du bist anders und das ist schön, dass das so ist. Und nach 8, 9, 10 Jahren Ehe wird das genau dem anderen vorgehalten. Wir haben so einen Vortrag, mit dem wir auch rumgereist sind. Was mich früher an dir reizte, reizt mich heute. Das greift dieses Thema ganz stark auf. Also, ich habe Sehnsucht nach Übereinstimmung. Ich habe auch Sehnsucht nach dem, wo ich merke, Gegensätze. Du bist auch anders. Eins sein wird an der Stelle als ein beglückendes Erlebnis empfunden. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Ich sage mal 3 Punkte, weil das ja ein bisschen auch was für die Praxis sein soll. Wann habt ihr euch Zeit genommen und miteinander geredet über Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse? Was heißt das? Wann habe ich das letzte Mal mit meiner Frau, mit meinem Mann über meine tiefen Wünsche geredet? Wahrscheinlich haben die meisten in der Kennenlernphase, das ist ja so ein Bild, ne? Der Mond scheint, man sitzt vielleicht am Wasser, ist schön warm, ab und zu guckt man sich in die Augen und versinkt. Und dann wird die ganze Nacht gesprochen, was man machen möchte. Und man malt sich die Zukunft aus. Die Wünsche kommen. Was wünsche ich mir? Was wollen wir machen? Wie kann das aussehen? Und wir haben oftmals Wünsche, die auch vielleicht nicht erfüllt werden. Im psychologischen Bereich heißt das, nicht alle Wünsche, die wir haben, müssen erfüllt werden. Es ist gut, auch ein paar Wünsche zu haben, die nicht erfüllt werden. Da können wir gut mit leben. Heißt also, es können Wünsche sein, die nicht unbedingt auch erfüllt werden müssen. Auf der anderen Seite werden aber auch immer wieder Wünsche erfüllt. Das, was ich mache, wenn ich meinem Gegenüber von den Wünschen erzähle, ich mache mich auf, kann in mich hineinblicken. Und das schafft Nähe. Und das ist das, was wir brauchen. Deswegen, wann haben wir das letzte Mal so miteinander geredet? Ich nehme immer gerne mein Standardbeispiel von einem Mann, der gesagt hat, er möchte gerne eine Weltumsegelung machen und beide wissen, sie haben weder die Zeit, dass sie aus der Arbeit aussteigen können, noch haben sie das Geld, das überhaupt zu machen. Aber der Wunsch ist da. Filme angucken und, und. Und die Frau war so, dass sie gesagt hat zu einem Geburtstag bei ihm, ich habe dir 14 Tage Segeltour geschenkt mit dem Skipper auf der Nordsee und der Mann war total glücklich. Deswegen würde er trotzdem noch gerne um die Welt segeln, aber hier ist etwas gewesen, wo etwas reingelegt worden ist. Und die Frau hat deutlich gemacht, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll, ich hab dich lieb. Und das, was ich machen kann, mache ich auch. Ich zeige dir das auch. Und der Mann war glücklich. Das sind die Wünsche. Die Erwartungen, das ist der Bereich, wo es darum geht, wie bin ich denn geprägt? Was stelle ich mir unter Zusammenleben vor? Das kriegen wir ja schon von Kindesbeinen mit. Das ist das, was Margit gesagt hat, Prägung. Wir gucken uns das ab, da müssen die Eltern gar nichts sagen. Wie habe ich zum Beispiel, das ist auch ein Thema für sich, wie habe ich streiten gelernt? Wie habe ich zu Hause streiten gelernt? Waren meine Eltern welche, die durchaus mal gestritten haben, dann haben die sich aber auch vor unseren Augen wieder versöhnt und geküsst und gesagt, ist alles in Ordnung. Da werde ich sehr gestärkt in dem Moment, weil da werde ich fürs Leben zubereitet. Natürlich wird es nie immer ein Happy End geben im Leben, aber das sitzt so tief in dem Menschen, dass er das auch aushalten kann, wenn er es bei den Eltern auch wirklich erlebt hat. Oder aber waren das Eltern, die vielleicht im besten Falle mal dann ins Schlafzimmer gegangen sind, Tür zu, vor Kindern wird ja nicht gestritten. Dann lerne ich als Kind aber nicht, wie ein Streit ausgetragen wird. Das heißt, es ist immer etwas Unbekanntes. Und wir wissen, Unbekanntes macht uns Angst. Und dann erleben wir später, auch in unserer eigenen Ehe, wenn es zu einer Konfrontation kommt, dass es äußerst schwierig wird. Flucht oder wie auch immer. Oder ich werde laut, weil ich einfach nicht gelernt habe zu streiten. Also wenn Streit, ich rede nicht von dem Streit, der unterhalb der Gürtellinie ist, den muss man nicht machen, da macht man nur kaputt. Aber Streit ist ein normales Mittel, auch einen Konsens zu finden. So wie Ehe ein lebenslanger Prozess ist, Konsens zu finden. Es ist Arbeit. Wir sagen immer, es ist schöne Arbeit, aber es ist ein Leben lang Arbeit. Deswegen ist es gut, immer mal ein Seminar zu besuchen oder sich auszutauschen, weil es einfach wichtig ist. Mir saßen ein paar gegenüber, wo die Frau sagte, ich halte es nicht aus, immer wenn ich was klären muss mit meinem Mann, bis hin Urlaub absprechen und. Es ist nicht mit ihm in den Griff zu kriegen. Und wenn ich bohre und sage, was machen wir denn nun, dann steht er auf und geht. Ursächlich war an der Stelle, er hat gelernt, sein Vater war Alkoholiker, er hat gelernt, wenn es Streit gibt, wenn es auf den Punkt kommt, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Und er ist als kleiner Junge schon unter dem Tisch gekrochen. Das heißt, es hat sich so tief reingesetzt, dass sobald es konfrontativ etwas wurde, und die Frau hat ihm ja nichts Böses gewollt, dann ist er ausgerückt. Also, ich sage das, wir nehmen das, was wir da erlebt haben, mit in die Gegenwart rein, in der wir leben. Deswegen ist es so wichtig, den Rucksack auszupacken. Und es war klar, beide kannten das Muster, sie wussten, dann streiten wir uns, dann geht das, nachher beruhigt sich das wieder. Bis zum nächsten Mal, da setzt es wieder ein. Und das muss dann verändert werden. Ja, das ist also die Erwartung, die wir mit reinbringen. Und dann kommt das Bedürfnisse. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Frage an alle ist, kenne ich meine eigenen Bedürfnisse, wo ich sagen kann, wenn das und das ist, dann fühle ich mich richtig wohl. Kenne ich meine Bedürfnisse? Und sind die auch einigermaßen gefüllt? Und wenn ich die kenne, kennt meine Frau oder mein Mann diese Bedürfnisse auch? Wann haben wir uns das letzte Mal darüber ausgetauscht? Was brauche ich, um mich wirklich wohlzufühlen in unserer Beziehung? Wenn das nicht ist, werden wir versuchen zu ackern. Und wir haben nicht nur ein Paar erlebt, wo Dinge dann passiert sind, die nicht gewollt waren. Ne? Ein Paar, das gesagt hat, der Mann hat nicht auf seine Frau gehört, er ist nicht auf sie eingegangen. Die Frau ist fremdgegangen. Wollte sie nie. Hat gesagt, mein Mann hat mir nicht zugehört. Nur gearbeitet. Und ich habe immer versucht, Gespräch zu suchen und. Und dann hat mich auf Arbeit ein Kollege angesprochen und hat gesagt, Mensch, du siehst aber traurig aus, was ist denn los? Ja, das und, naja, gut. Und das ging eine ganze Zeit und dann sagt sie, dann begann es, ich habe dann immer wieder versucht, mit meinem Mann zu reden. Es hat aber nie funktioniert. Er hat mich abgeblockt. Und dann habe ich mich schon darauf gefreut, dass Montag die Arbeit losgeht, in der Hoffnung, dass der Kollege mich fragt, wie es mir geht. Diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, was vom eigenen Mann nicht erfüllt wird und ich trockne aus, das ist sehr gefährlich. Haben wir bei fast allen Dreiecksbeziehungen, dass sowas im Hintergrund ist. Und dann ist es dazu gekommen, dass sie intim geworden sind. Aber sie saßen beide da und haben gesagt, wir wollen zusammenbleiben. Und dann haben wir uns das angeguckt. Also, die Frage ist, deswegen habe ich das gesagt, kenne ich meine Bedürfnisse, wo ich sagen kann, dann fühle ich mich wohl. Habe ich das gesagt, meiner Frau oder meinem Mann? Oftmals ist es so, dass ich es sehr oft gesagt habe und der andere kann es vielleicht schon gar nicht mehr hören. Es kann der Punkt kommen, wo man von außen mal jemanden braucht, der mit raufguckt und sagt, Mensch, guck doch mal hier oder so. Wir brauchen das manchmal, weil wir so involviert sind und ineinander verzahnt sind, dass wir jemanden von außen brauchen, der mal mit drauf guckt. Das ist also dieser Dreiklang Wünsche, Erwartungen, Bedürfnisse. Es muss ab und an der Stelle mal danach geguckt werden. Die Frage ist auch, wie reden wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Spannend ist es, kann ich über Gefühle reden? Habe ich überhaupt da Zugang zu? Wir haben so viele Menschen erlebt, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Manchmal ist es sogar in Anführungsstrichen pathologisch gewesen. Gerade wenn Borderline-Strukturen sind oder narzisstische Strukturen. Ich sage nicht, dass es Narzissten oder Borderliner sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber die Strukturen, die da sind, machen es schwer, über Gefühle überhaupt zu sprechen. Und dann noch, dass ich mich in den Mittelpunkt drücke und den anderen nicht mehr im Blick habe. Auch das kann ganz schwierig werden. Gott hat gesagt, hey, ihr sollt anhangen. Das heißt, nehmt euch, sage ich jetzt mal meine Auslegung, den Ehering, er hat keine Schmollecken. Das heißt, der ist rund. Wir sind zusammen, wir hängen aneinander. Früher haben wir dann immer noch mal gemacht, wenn wir da waren, haben wir zwei Blätter zusammengeklebt, als es losging mit dem Vortrag, und gegen Ende haben wir die auseinandergerissen. Das heißt, was bleibt, wenn dieses Einssein auseinandergerissen wird? Es geht nie in dieser Weise auseinander. Ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit Trennung und Scheidung im Umfeld oder vielleicht selber, was das bedeutet. Es geht immer etwas kaputt, was sich nicht heil machen lässt. Wir können damit leben, auch wenn wir aus Vergebung leben und Vergebung aussprechen, aber es bleibt etwas kaputt. Und die, die am meisten drunter leiden, sind im Endeffekt die Kinder. Da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber sprechen, weil ich auch die Paare gehabt habe mit Kollegen, die vom Gericht oder vom Jugendamt geschickt werden, wo es nur um den Umgang geht und die letzten Endes nur noch Gerangel und Hass füreinander haben. Aber beide immer laut rufen, unsere Kinder lieben wir. Das Beste, was wir geben können, wollen wir den Kindern geben. Und wir dann oftmals recht massiv geworden sind, meine Kolleginnen und ich, und gesagt haben, sie machen das überhaupt nicht. Wissen Sie, was wir machen? Wir haben mal was vorgemacht bei so einem Streitpaar. Da haben wir einen Hocker genommen und wir haben uns hingesetzt und den haben wir uns genommen als Kind. Da waren die für 5 Minuten ruhig, weil sie geschockt waren, was läuft eigentlich ab. Aber nach 5 Minuten ging es wieder los. Also das sind Dinge, wo wir gucken müssen, wie gehen wir damit um? Ich möchte noch darauf achten, wenn sowas ist, und es Kampf in der Partnerschaft ist, es gibt nie 2 Gewinner oder 2 Verlierer. Es geht immer bei beiden hin und her. Aber wenn es zum Kampf kommt, wird es immer nur 2 Verlierer geben, nie 2 Gewinner. Kleiner Tipp, wenn es auch mal zum Streit kommt, nicht länger als 30 Minuten und nicht nach 21 Uhr, sonst wird es heftig. Man kann sich das wirklich antrainieren, dass man gucken kann dabei. Fällt schwer. Pflege ich zum Beispiel, um dieses Anhangen zu leben, Eheabende, dass man miteinander spricht, dass man Zeit füreinander hat? Mache ich das? Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir, das habt ihr auch dran da, diese 3 Ebenen, die es gibt von Partnerschaft. Das eine ist wirklich die partnerschaftliche Ebene. Das ist alles das, wo wir uns miteinander drum kümmern. Das Haus und die Arbeit und was wir alles zu tun haben. Es gibt Paare, die gut miteinander auskommen, die funktionieren in allen Bereichen, die das Leben so bringt. Bloß verstehen tun sie sich nicht. Das ist die eine Ebene, die Paarebene, alles, was dazugehört. Und dann natürlich die Ebene, wenn ich Kinder habe, zur Musikschule, zum Sport, Schule und. Und das ist alles, läuft alles. Und dann gibt es die 3. Ebene, das ist die Liebesebene des Paares. Und wenn wir so gefordert sind, wie wir gefordert werden in dieser Zeit, könnt ihr euch vorstellen, dann drückt es in der Mitte die Liebesebene zusammen. Deswegen spricht man vom Beziehungsinfarkt. Das sind denn die Paare da, wenn die Kinder größer werden, die haben sich nichts mehr zu sagen. Das einzige Bindeglied waren noch irgendwo die Kinder und dann ist Schluss. Man hat diese Ebene vernachlässigt. Und es ist kein, wie wir so sagen, quantitativer Punkt, sondern ein qualitativer Punkt. Ich habe Paare erlebt, wo der Mann auf Montage war, alle 14 Tage, alle 3 Wochen nach Hause gekommen ist, die glücklich miteinander waren. Und ich habe Paare erlebt, wo der Mann jeden Abend zu Hause war, die haben sich überhaupt nicht verstanden. Das heißt, es ist nicht die Zeit. Ich brauche aber Punkte, die wir für uns als Paar schaffen, dass wir wirklich miteinander Zeit verbringen. Und sei es nur ein paar Stunden. Und wenn das andere dann zum Tragen kommt, miteinander über Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse reden, dann habe ich aber einen Anker an der Stelle. Ganz zu schweigen von dem, auch das ist so eine Frage, die wir stellen gerne, wie sieht denn das Gebetsleben des Paares aus? Beten wir miteinander? Wie reden wir miteinander drüber? Wie haben wir das für uns geregelt? Können wir auch mal über die christliche Haustafel reden? Epheserbrief. Was heißt das überhaupt, dass der Mann Haupt der Familie, Haupt der Frau sein soll? Oder ist das ein Tabuthema? Wie stehen wir dazu? Was meint die Bibel überhaupt? Mit welchem Leben ist es erfüllt? Da könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen. Gott hat sich schon was dabei gedacht, aber nicht so, was wir draus gemacht haben. Das ist die Stelle, wo wir gerne sagen, dass es Feminismus und Genderwahn und sonst was auf dieser Welt gibt, ist zu einem großen Teil Schuld der Männer. Wir haben versagt. Gott hat sich das ganz anders gedacht. Denn wenn der Mann seine Frau so geliebt hätte, wie Christus die Gemeinde, das Bild wird ja genommen, gerade auch im Epheserbrief, dann wäre das gar nicht nötig gewesen. Aber wir Männer haben die Frauen an den Rand gedrängt, bestimmt und. Logischerweise muss da eine Gegenreaktion kommen. Ist wie in der Physik. Druck erzeugt Gegendruck. Aber wieder zurückzukommen zu dem, was Gott sich gedacht hat, dass das eine Einheit wird, das fällt dem Menschen dann wiederum sehr schwer. Ja, nochmal, wie geht ihr miteinander um? Was habt ihr gelernt zu Hause? Da sind wir ja bei dem verlassen. Und was ist bis jetzt tatsächlich bereinigt? Ich sage das nochmal, mit dem Vergeben, dem anderen in Anspruch nehmen, die Vergebung für die eigene Schuld, Heilung, auch das, was Margit schon angesprochen hat, welche Worte begleiten mich ein Leben lang schon? Es gibt ja sowas, dass Eltern immer wieder sagen, ach, das lass mal sein, das schaffst du sowieso nicht und all sowas. Das ist wie, Derek Prinz sagt das auch ganz klar, wie ein Verfluchen ist das. Ich werde festgelegt und ich selber mache das ja auch. Das ist die andere Frage. Wenn ich nämlich sage, ach, mir gelingt das sowieso nicht, das kann ich nicht oder andere sind besser. Damit, die Verhaltenstherapie sagt, ich konditioniere mich. Die Bibel sagt, ihr legt euch fest und es ist wie Fluch in dem Moment. Muss geknackt werden. Und dann haben wir noch den Bereich, wenn das alles durchgegangen ist, wo der Feind mächtig rumrotiert, aber das ist ein Thema für sich. Ich würde dem Martin gerne recht geben, wir hätten eine ganze Woche machen können an der Stelle. Um das abzuklopfen. Ja, das ist das Anhang. Gebe ich meiner Frau das Gefühl, das muss ich nicht mit Worten machen, sondern mit Leben. Du bist für mich der wichtigste Mensch auf dieser Erde. Du bist für mich der wichtigste Mensch. Du bist Nummer eins. Ihr werdet erleben, wenn ihr im Seelsorgerlichen arbeitet, dass gesagt wird, ja, bei meiner Frau ist das so, zuerst kommen die Kinder, dann kommt ihre Mutter noch und ich komme vielleicht an dritter und vierter Stelle. Dabei hat Gott, auch Epheserbrief wieder, ganz klar gesagt, wie soll es denn sein? Der Herr ist der obere Schirm. Dann kommt der Mann, die Frau und die Kinder. Wenn dieser Weg eingehalten wird, ist es für die Kinder das Beste, was es geben kann, wenn die Eltern diesen Schirm bilden. Es gibt nichts Besseres, weil ansonsten das aufgesplittet wird, was Gott als Einssein für Mann und Frau zusammengestellt hat. Und da sind wir natürlich, wenn ich an den Rucksack denke, wie sind denn Vater und Mutter miteinander umgegangen? Hat Vater denn die Mutter geehrt? Hat die Mutter den Vater geehrt, ihm das gegeben, was er braucht? Wir Männer brauchen das, dass die Frauen uns immer mal auch sagen, ja, du bist toll als Mann. Genauso braucht die Frau das, dass sie das gesagt kriegt, dass sie Wertschätzung bekommt. Ich sage heute Abend noch ganz kurz, weil es relativ bekannt ist, die fünf Sprachen der Liebe, wie das aussieht, weil wir unterschiedliche Sprachen haben an der Stelle. Aber wir können es lernen. Wir sind so aufgestellt, dass wir es gut lernen können. Anhang heißt verbunden sein, und dann sind wir bei dem, was der Prediger gesagt, es ist wie die Schnur, ne? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell reißen. Das heißt, Mann und Frau in eins sein und dazwischen der Herr ist diese dreifache Schnur, die reißt nicht so schnell. Das heißt aber tatsächlich Anhang eins sein in dem Moment. 1. Petrus 3,7 sagt, dass ihr jederzeit gemeinsam beten könnt. Für uns ist es oftmals erschreckend, wie viele christliche Ehen, wo Mann und Frau miteinander nicht beten können. Das machen wir getrennt. Wo ich sage, da habe ich irgendwas verpasst in der Bibel. Habe ich bis jetzt nicht gefunden. Das hat ja eine Ursache, dass ich das nicht kann. Ich denke so an unser erstes gemeinsames Gebet. Sie hat ja davon gesprochen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ich sehe uns immer noch sitzen in der Kellerwohnung, wo wir bei meinem Kumpel untergekommen sind, weil wir ja noch keine Wohnung hatten. Und wir haben, nachdem wir da miteinander unser Leben gegeben haben, auch in Einzelgesprächen, nun war klar, wir sollten beten auch miteinander. Ne? Und das erste war das Vaterunser. Eigentlich kannten wir das von der Kirche zum Teil, aber wir haben laut und offen voreinander gebetet. Und es war ein gewisses Maß an Scham da. Ne? Was sagt der andere? Und wie kann ich denn frei beten? Oder wenn wir hören, ich kann nicht laut in der Gruppe beten. Das hat doch Ursachen. Der Herr möchte, dass wir das in Freiheit tun können. Und er will uns auch die Dinge zeigen, die das verhindern. Ich muss mich entscheiden. Er hat uns den freien Willen gegeben. Und das ist ganz wichtig. Wir sind in all den Dingen dazu in der Lage, weil er uns das gegeben hat. Wir müssen nur Ja sagen. Dann wird er eingreifen und uns helfen dabei. Wie sagt die Bibel? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalme. Da steht das drin. Ich schließe mal mit dem Anhang, mit dem, was Epheser 5, 25 hatte ich schon gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, für die Gemeinde. Das ist der Auftrag, wie wir als Männer mit den Frauen umgehen sollen. Ich denke, aus eigenem Erleben, aber auch von dem, was ich gehört habe, da ist immer noch Luft nach oben. Können wir uns anstrengen. Und Psalm 46, 2. Wenn es darum geht, habt ihr sicherlich auch gehört, die Frau ist als Gehilfin gegeben. Ja? Ersten Seiten der Bibel. Und da stellen sich ja überall die Nackenhaare auf. Gehilfin heißt minderwertig. Wir kennen die Aussagen, Helfer auf dem Bau, nichts gelernt, keinen Abschluss, muss die Steine vielleicht angeben. Das sind die Gehilfen. Und nun steht es in der Bibel drin, dass sie Gehilfin des Mannes sein soll. Das ist das eine. Und im Psalm 46, 2 bezeichnet sich Gott im Urtext als Beistand und Gehilfe für den Menschen in all seinen Nöten. Das heißt, er selber sagt, ich bin Gehilfe. Würden wir auf die Idee kommen zu sagen, Gott ist was Minderwertiges? Nee. Aber in dem anderen Fall sagen wir das. Da sie Ergänzung, da sie Hilfe ist, kann niemand was anderes so gut machen wie sie. Und wenn das in den Kontext kommt, den ich angesprochen habe, wie Männer mit Frauen umgehen sollen, ist da ein Geheimnis und eine Kraft drin. Der Mann kommt nicht auf die Idee, die Frau zu dominieren und zu bestimmen. Wir haben das im Laufe der Jahre natürlich erst gelernt, aber er hat uns da manches gezeigt, wie wir miteinander umgehen konnten. In Freiheit. Will ich jetzt nicht alles erzählen. Also Anhang heißt arbeiten an dieser ganzen Beziehung und den anderen im Blick haben. Deswegen, und damit habe ich viele Paare auch rausgeschickt oder ihnen das gesagt, übrigens nicht nur Gläubigen. Ich habe ja in einer Beratungsstelle gearbeitet, wo wenigstens die Hälfte auch Ungläubige waren. Das Interessante ist, und da möchte ich Mut machen zu, wenn es um Schuld ging, habe ich nie ein besseres Wort gefunden als Vergebung. Die Ungläubigen können super damit umgehen. Die Gläubigen haben eher die Schwierigkeit. Das kann man denen nicht zumuten. Doch, kann man. Die verstehen das. Bei denen wirkt es übrigens genauso wie bei uns als Christen, dass Ehen heil werden, wenn die vergeben. Weil Gott gesagt hat, wenn Menschen vergeben, das ist mein Innerstes, das ist die Mitte des Glaubens, das ist das Kreuz. Da segnet er das. Ich hätte mir gewünscht, dass die alle zum Glauben gekommen sind, sie auch nicht. Aber die Ehe ist erstmal heil geworden. Also, der Punkt ist, die Vergebung in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Wie bitte? Was kommt? Ja. Ich sage noch die beiden Verse, die man mitnehmen kann. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Philipper irgendwo. Und einer komme den anderen in Ehrerbietung zuvor. Wenn wir das im Alltag umsetzen würden, auch im Miteinander, würden wir viele Schritte weiter sein. Auch vom Gefühl her füreinander. Gut, okay.
Ich habe vielleicht noch einen Punkt, den würde ich gerne zu dem Thema noch sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, Prägung auch bei mir und wo ich von ihm etwas erwartet habe, was ihn überfordert, logischerweise. Der negative Touch war auch noch, da ich mit einem Stiefvater groß geworden bin, was ich aber erst mit 25 erfahren habe, habe ich mich immer gewundert, warum ist da keine Liebe, warum kann er mir das nicht geben? Ne? Und wenn ich dem Papa einen guten Abendkuss geben sollte, das war immer wie zu einem Fremden gehen. Ne, er hat das so wie passieren lassen und da habe ich später gedacht, Mensch, wie cool sind eigentlich Kinder, ne, dass sie etwas spüren, was sie aber nicht erklärt bekommen. Und der Punkt war, er hat mich versorgt, er hat ja im Grunde genommen das gemacht, dass es mir nicht schlecht ging, aber ich bin auch erzogen worden und so wie er mit viel Haue groß geworden ist, war das auch mein Los dann. Für alles, was irgendwo nicht stimmte, gab es Dresche. Und der Punkt war dann, als wir beide Konflikte kriegten, wo es dann mal zum Streit kam oder so in den ersten Ehejahren, da konnte ich so zornig werden auf den Gerald, dass ich mich selber manchmal gefragt habe, ich lieb den Kerl, warum kann ich so zornig sein? Bis Gott mir das deutlich gemacht hat, mit dem Papa konnte ich das Thema nicht klären und er hat es angetriggert. Ich sage immer, irgendein Esel kommt vorbei, der das Gras auf der Geschichte wieder abfrisst. Und dann, als wir es beide begriffen haben, da hat Gerald immer, wenn er gemerkt hat, ich fahre hoch und ich kriege da ein Level, was nicht in Ordnung ist, hat er immer gesagt, guck mich an, ich bin dein Mann, ich bin nicht Papa. Und dann konnte ich dort auch dran arbeiten. Also solche Auswirkungen hat das dann.
Sie hat zwei allgemeine Sachen vorhin gesagt, was uns angeht. Ich will das auch noch von mir sagen. Ich habe zwei Baustellen gehabt, die äußerst schwierig sich für die Partnerschaft hätten entwickelt. Mein Vater war Alkoholiker, Delta-Alkoholiker, also Spiegeltrinker. Da war ich gefährdet. Ich war nicht abhängig, aber ich war sehr gefährdet. Und das Zweite ist, in meiner Familie war Jähzorn zu Hause. Jähzorn ist nicht cholerisch und mal so, sondern mehr. Ich habe meine Schwester beinahe mal, weil die mich sehr gereizt hat, erwürgt, wenn mein Vater nicht dazwischen gegangen wäre. Und das Interessante war, dass Jesus an der Stelle, weil wir so gelehrt worden sind, innerhalb von 3 Monaten mir den Jähzorn genommen hat. Ich habe ein Buch in die Hand gekriegt von Ernst Modersohn damals und habe täglich zigmal gebetet. Ich danke dir, Herr, dass du mich freigemacht hast und immer wieder hingebracht. Und meine Tante, die erst mit 80 so richtig da zum Glauben gekommen sind durch eine Krebserkrankung und so, die hat gesagt, haben sie nie drüber gesprochen, dass an dem Glauben was dran gewesen sein muss, haben wir gemerkt, als du 22 warst und wo der Jähzorn bei dir weggegangen ist. Also die Frage ist, wenn wir auf diese Dinge vom Herrn gestoßen werden oder er uns hinführt, wie entscheiden wir uns damit umzugehen? Rucksack auspacken, schlicht und ergreifend, heißt verlassen. Gut.
Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Verlassen, anhangen, ein Fleisch werden. Es geht also jetzt ums Intime. Und es ist die Folge von Verlassen und Anhangen, oder sagen wir mal so, es sollte es sein. Ne, weil Gott hat sich da was bei gedacht, dass wir wirklich aufbauen, dass es ein sicherer Bereich wird. Und ich habe mal gelesen, die leibliche Vereinigung ist nicht Mittel, um eins zu werden, sondern Ausdruck des Einsgewordenseins. Ne, es ist immer das, was der Liebe folgte und der Entscheidung, mit Gott diesen Weg zu gehen, meinen Partner zu achten. Und für mich war mal so ein Satz wichtig, dass ich gesagt habe, es geht doch nicht nur darum, ist er oder sie der die Richtige für mich, sondern bin auch ich die Richtige oder der Richtige für diese Person. Und ich habe das manchmal erlebt, wenn Menschen dann gesagt haben, ach ja, und das ist alles so toll und so weiter. Und wenn der Partner dann aber Fragen hatte, diese selbstkritischen Dinge nicht mit in den Blick genommen worden sind. Ne? Bin auch ich jemand, der jemand anderen glücklich machen kann, der mit Gott dort unterwegs ist. Liebe kann sich nur auf dem Boden von Treue entfalten. Gerald hat vorhin von diesem Punkt gesprochen, Gehilfin des Mannes. Und ich habe mit vielen Frauen gesprochen und habe gesagt, was wünschen wir uns als Frauen denn eigentlich von unseren Männern? Und da gab es neulich mal ein ganz cooles Video zu, wo mehrere Männer gesessen haben, sich darüber unterhalten haben, welche Erwartungen, welche Wünsche haben denn Frauen an Männer, wie ein Mann sein sollen. Und wir in dieser Gruppe sind dazu gekommen und mein Eindruck war sowieso schon immer, der perfekte Mann ist Jesus. Das wünschen wir uns von unseren Männern. Verständnis, Geduld, ne? Dass er uns lieb hat, dass er uns so auf Händen trägt, auch wenn wir ein paar Kilo mehr haben, sinnbildlich. Ne? Dass wir geliebt werden. Das heißt ja, wenn Jesus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, ist das das größte Bedürfnis in uns, verstanden und geliebt zu werden. Und die Schwierigkeit kommt ja, wenn der Mann dort ein Problem hat, sagen wir mal, er hat das bei seinen Eltern nicht gesehen. Haben wir oft erlebt, ne? Dass dieses auch was Zärtlichkeit betrifft, mal zu streicheln, mal in den Arm zu nehmen. Manche Frauen haben mir unter Tränen gesagt, weißt du, wenn er doch bloß mal meine Hand nehmen würde oder in der Öffentlichkeit mal seinen Arm um mich legt, da fühle ich mich wie eine Prinzessin. Er steht zu mir, er nimmt mich in den Arm. Also geliebt werden ist unser größtes Bedürfnis. Und wenn ich dann höre, ihr Frauen, ne, achtet eure Männer, gebt ihnen diese Wertschätzung. Naja, wenn ich da so einen Muffel und Stoffel habe, dann fällt mir das schwer, den zu lieben. Das heißt, ich brauche wieder eine ganz intakte Beziehung nach oben, dass ich sage, Herr, das dauert bestimmt noch eine Weile, du musst geben. Sonst halte ich das hier nicht durch. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass ich oft Erwartungen an Gerald hatte, ihm so ein Joch auferlegt habe, das müsste doch jetzt, und ich habe das gemacht, jetzt müsste er doch, Erwartungen. Ne? Und dieses Joch wirklich dann mal zu brechen und zu sagen, Herr, ich nehme dieses Joch jetzt von seinen Schultern und ich will das nehmen, was du mir durch ihn gibst. Ich habe es nicht gekriegt, wie ich es wollte. Ich habe es auch nicht gekriegt, wann ich es wollte, aber ich habe es bekommen. Auf seine ganz spezielle Art konnte er mir das geben dann und ich habe es von Gott erkannt, das ist es jetzt eigentlich, was ich mir wünsche. Und das braucht bei uns Frauen dann auch so einen Prozess, dass wir nicht nur schmollend uns in die Ecke setzen und sagen, jetzt halt er wieder nicht, ich habe gar nicht begriffen, ich habe schön gekocht. Er sagt, nicht ein Mucks dazu. Sondern, dass ich Gott vertraue an dem Punkt und sage, Herr, ich will ihn trotzdem achten und ehren, auch wenn jetzt viele Dinge noch nicht so hinhauen. Denkt immer dran, der perfekteste Mann ist Jesus und den kriegen wir nicht als Ehemann. Der ist mit im Bund. Ist übrigens auch ein schönes Bild, wenn wir das Wort Ehe nehmen. Da hat mal jemand gesagt, Ehe steht für Egoist. Ein Egoist, noch ein Egoist und in der Mitte der Herr. Fand ich einfach genial. Okay, die leibliche Vereinigung. Es braucht Mut, die biblischen Aussagen zur Ehe zu leben und auch zu verkündigen. Das ist uns immer wieder begegnet, auch in christlichen Kreisen, wenn man zum Beispiel sagt, vorehelicher Verkehr, nee. Dann kommt sofort die Frage, wo steht das in der Bibel? Und dann stehen wir als Christen ziemlich nackig da und sagen, gibt es nicht. Dieses ausdrückliche, kein Sex vor der Ehe, weil es für das jüdische Volk völlig undenkbar war. Das ist etwas, was so durch die Ordnung und Gebote Gottes verinnerlicht und gelebt wurde, dass dieser Punkt gar nicht stand. Und ihr werdet nachher noch merken bei meinen Ausführungen, warum das so ist. Was Gott eigentlich explizit in der Bibel nicht rüberreicht, aber was wir dann als Folge oft auch in den Ehen erleben, wo wir sagen, es ist gut, vor der Ehe keine sexuellen Kontakte zu haben und wenn, dass man es dann auch wieder auf die Reihe bringt. Also ich kann nur bei uns beiden sagen, wir haben uns mit 17 kennengelernt, hatten, also ich von Glauben null Ahnung, Gerald war ja noch mit Christenlehre und Konfi, mit einem Grundwissen von der Bibel her ausgerüstet, ich nicht. Und wir haben auch nicht gewartet bis zur Ehe, weil uns das nie einer gesagt hat. Und dann sind da auch viele notvolle Sachen passiert und wo wir aus dem Grund heraus auch immer sagen, es hat einen Sinn, dass Gott das so gesagt hat. Also es gilt manchmal eher probiere, entscheide doch, welche Form von Sexualität willst du leben. Und mich hat mal sehr erschreckt, als unsere Kinder, ich glaube die Katharina war es, als die aus der Schule kam und sagte, heute haben wir, was gab es noch für einen Unterricht, wie hieß der noch, Ethik oder, ne, Ethik, ja. Und sagte, die Lehrerin hätte gesagt, so, jetzt seid ihr ja in einem Alter, wo es sich entscheidet, welche Art Sexualität ihr leben wollt. Also, ob ihr gleichgeschlechtlich empfindet oder hetero, heute weiß man, wie viele verschiedene Formen gibt es in Amerika, über 80, ne, was man da alles definieren kann und wie man sein kann. Und dort wurde gesagt, jetzt seid ihr also soweit, ihr werdet herausfinden, wer ihr dort seid, wo eigentlich nicht der Markt der Möglichkeiten eröffnet werden sollte, sondern wo Kinder Orientierung brauchen. Ne, weil so oft selber, ne, Gehirn im Umbau, oft nicht wissen, bin ich Mensch, bin ich Männlein, Weiblein, wie soll ich mich orientieren? Vielleicht auch schon ungut geprägt, auch im sexuellen Bereich. Und hier diese Freiheit, die uns propagiert wird, ne, auch die 68er oder die 60er mit freier Liebe haben alle nicht die Freiheit und die Freude und das Gute gebracht, was sich Menschen davon erhofft haben. Aber das führe ich noch genauer aus. Sexualität ist also zum Konsumbereich geworden und die Seele wird oftmals ausgeblendet, so nach dem Motto, lebe das, was du fühlst und dann bist du glücklich. Weit gefehlt, weit gefehlt. Sexualität ist von Gott und nichts Schlechtes, nichts Krankes. Aber der Mensch ist krank geworden in seiner Fantasie, in seinen Normen, in seinem Umgang. Ungut geprägtes Denken über Sexualität und wo die Seele oftmals ausgeblendet wird. Die gestörte Beziehung, gestörte Kommunikation ist dann die Folge ja auch, wirken sich natürlich auch auf die Seele aus. Und Amos 3,3 steht, können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander. Und das heißt nicht nur, wenn wir ein Projekt angehen oder als Kollegen unterwegs sind, sondern gerade in der Ehe, dass wir dieses Einssein, Einigsein auch immer wieder erarbeiten müssen. Ich habe manchmal locker gesagt, Männer und Frauen sind so verschieden, die passen nicht zusammen. Aber da hat sich Gott was bei gedacht. Wir sollen einander Ergänzung sein. Das ist nachher das Schöne, auch wenn wir noch über Persönlichkeitsstrukturen sprechen, dass wir oft uns am anderen strubbeln, weil der anders ist, aber wo Gott sich da was bei gedacht hat. Wir sollen einander ergänzen. Das ist natürlich immer wieder zu erarbeiten. Und ich denke, eins muss uns klar sein, die tiefsten Verletzungen erleben wir eigentlich durch ungut gelebte Sexualität. Also mehr kann ein Mädel nicht geben, einem Mann. Und es wird prägend sein. Die Bibel vergleicht im Hohelied 8,6 die Liebe mit dem Tod. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Also immer wieder Liebe, Sexualität, ein Geschenk von Gott, nichts Negatives, nichts Schlüpfriges. Aber sie ist auch nicht ausprobierbar, wie man mit dem Tod auch nicht experimentieren kann. Und ich denke, wenn ich manchmal höre, na ja, aber man muss doch gucken, ob man zusammenpasst, dann ist immer mein Spruch, na, ein Mädel ist doch kein Moped. Eine Probefahrt, dann gucken wir mal, ob wir zusammenpassen. Weil während dieser ganzen Geschichte so viel passiert, was verletzend wirkt, was krankmachend ist. Und wir sitzen manchmal oder saßen, ich bin in der Rente, ich muss immer noch die Kurve kriegen von Gegenwart und Vergangenheit, Frauen gegenüber, die oft gesagt haben, ich habe Schlimmes zu Hause erlebt und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich alles anders. Und wenn ich den Mann kennenlerne, den ich liebe und der mich liebt, dann wird alles gut, ich werde alles anders machen. Und dann kam der erste Märchenprinz und nach einer gewissen Zeit stellt sich raus, war gar keiner. Dann kommt der nächste Märchenprinz und dann sind es irgendwann ganz viele und diese Frauen sind verletzt, sind zerstört in ihrer Seele, aber das sind keine leichten Mädchen, sondern das sind Frauen, die auf der Suche waren, wirklich es mal besser zu machen als die eigenen Eltern. Und dann bin ich meistens jemand, der dann tröstet und sagt, komm, all das kann Gott heilen. Und dann wird's besser, wenn du deine Entscheidung triffst und dich nicht mehr nur gebauchmiezelt fühlst, wenn dich jemand anguckt und dich jemand toll findet, sondern wo du als reifer, erwachsener, heiler Mensch sagen kannst, diese Person wähle ich. Viele Mädels, die dann sagen, wenn sie immer Ablehnung erlebt haben, oh, ich genieße das, ne? Wenn mich jemand anschaut, wenn mir jemand nachguckt. Ich war auch so eine. Wenn mir jemand nachgeschaut hat, mich toll fand, dann ging es mir gut. Und wenn ich ihn dann im Sack hatte, sage ich mal, dann war das schon wieder uninteressant. Das war mein Defizit an Anerkennung und Wertschätzung. Ich habe es dann auch oft gesagt, ich habe dann wild durch die Gegend geknutscht, zum Glück nur geknutscht, aber ich habe es hinterher als so komisch und negativ empfunden, dass ich gesagt habe, warum habe ich das gemacht? Bis ich es begriffen habe, warum das war, dieses Defizit, nimmt mich jemand wahr, findet mich jemand gut. Und oft kam nach dem Vortrag, wenn ich das gesagt habe, Frauen nach vorne und haben gesagt, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los war in der Pubertät. Genau dasselbe. Also Liebe ist nicht ausprobierbar und Liebe braucht Geborgenheit und Schutz. Darum sagt Gott an dieser Stelle, es soll innerhalb der Ehe stattfinden, dass ich nicht in diesem Bereich verletzt werde. Das Gute ist ja, dass er heilt. Das Gute ist ja, wenn wir beide keine Ahnung davon hatten, auch mit Gott neu beginnen dürfen. Das ist ja das Schöne daran. Unser Fleisch ist dem Gesetz der Sünde unterworfen und braucht Bedeckung von Gott. Wenn wir wissen, dass Adam und Eva im Paradies alles hatten, sogar die Gegenwart Gottes, keine Krankheit, sie waren glücklich. Und ein alter Prediger, ich weiß nicht, wer ihn kennt, den Dr. Charles Stanley, der hat gesagt, die gefährlichsten Zeiten sind eigentlich die auch, wo es uns richtig gut geht. So wie Adam und Eva es gut ging. Und dann gab es da nur einen Baum. Ne, es war ja nicht ein Apfel, eine Frucht steht ja nur in der Bibel, aber es gab etwas in ihrem Leben, was sie nicht durften. Und dort konnte Satan ansetzen und sagen, sollte es sein, dass ihr die Früchte nicht essen dürft? Und Eva sagt, doch, dürfen wir, nur von dem einen Baum nicht. Und das ist oft so, dass auch Ehen, die durchaus glücklich sind, wo alles schick ist und alles läuft, aber plötzlich taucht da irgend so ein Märchenprinz oder eine Prinzessin auf und der Satan sagt, was wäre denn wenn? Und hier müssen wir aufpassen, das, was Gerald vorhin gesagt hat, wenn Defizite in einer Ehe sind, ein Defizit bei den Bedürfnissen wird oftmals die Tür für einen Dritten öffnen. Der heilige Clemens von Alexandria soll gesagt haben, wir dürfen uns nicht schämen, die Dinge beim Namen zu nennen, die Gott sich nicht geschämt hat zu schaffen. Also Sexualität, gut, Geschenk von Gott, aber der Mensch ist kaputt. Sexualität steht im Dienst der Persönlichkeit und des Lebensstils. Man kann sie benutzen, ablehnen, gestalten. Man kann sie manipulieren, überbetonen, glorifizieren oder auch verteufeln. Und für uns ist das mal gesagt worden, Zinzendorf zum Beispiel soll gesagt haben, Sexualität nur, wenn man die Absicht hat, ein Kind zu zeugen. Ansonsten ist es Fleischeslust und zu verabscheuen, ne? So war es, genau. Warum ist nun dieser Umgang mit Sexualität, der gute Umgang, so wichtig? Wir müssen wissen, so wie wir mit Sexualität geweckt werden, ich weiß es vor allen Dingen bei uns Frauen, aber ich denke, bei Männern ist es ähnlich, so wie wir sexuell geweckt werden, das ist prägend. Das heißt, nicht wie wir praktisch damit umgehen, sondern was hören wir als Kind? Was bekommen wir mit in unserem Umfeld von Sexualität? Und mir haben Frauen gegenüber gesessen, auch die sexuellen frühkindlichen Missbrauch erlebt haben, die keine bewusste Erinnerung mehr daran hatten, die nur gemerkt haben in ihren körperlichen Reaktionen und am Körpergefühl, mit mir stimmt was nicht. Die bestimmte Berührung in der Ehe nicht ertragen, bis dahin gar keine Berührung, aber keine Erinnerung haben an ein Missbrauchsgeschehen. Und der Punkt war dann oft, wenn ich gesagt habe, welcher Art sind deine sexuellen Fantasien, wenn du Lust empfindest? Also nicht, was hast du da konkret für Vorstellungen, sondern welcher Art? Und wenn ich dann solche Geschichten gehört habe, es hat immer mit Härte zu tun. Das stimuliert mich in Gedanken. Das würde ich aber nie leben. Da bin ich völlig dagegen. Und wir kommen dann plötzlich in der Erinnerung so ein bisschen in die Richtung, wo, wenn dann eine Frau sagt, naja, mein Bruder war 7 Jahre älter als ich und der hat mich oft verhauen. Wo wir nur vermuten können, war vielleicht der Bruder, weil er älter war, in der Pubertät mal ein bisschen übergriffig zu ihr hin, hat so seine ersten sexuellen Erfahrungen vielleicht mit der Schwester ausprobiert, weil sie sagt, sie würde es nie leben, aber das ist etwas, was in ihr ist. Mein eigenes Beispiel gebe ich da auch immer gerne. Ich war, ich denke, 4 oder 5 Jahre alt und habe morgens noch bei meinen Eltern im Bett gelegen, die waren schon aufgestanden und ich war schon immer neugierig. Und ich habe im Nachtschrank meiner Eltern Stellungsfotos gefunden. Und ich habe die gesehen als kleines Mädchen. Was machen die denn da? Die sind ja nackig. Und ich konnte es überhaupt nicht verarbeiten. Und das Schlimme war, in dem Moment geht die Tür auf, Mutti kommt rein und sagt, was machst denn du da? Das war also, dieser Bereich war meine erste Erfahrung mit Sexualität. Das ist was ganz Geheimnisvolles, was ganz Verbotenes. Was hat es bei mir ausgelöst? Es hatte einen Reiz. Das Kind will wissen, was ist denn da? Ne? Und dass ich dann immer gemerkt habe, in meinen Fantasien waren immer Dinge, die irgendwo verboten, geheimnisvoll waren. Bis dahin, dass ich, als wir unsere erste Tochter hatten und ich habe gestillt, dass ich denke, vielleicht war sie so 8, 10 Wochen alt, merke ich plötzlich, ich habe keine Milch mehr. Und Muttis, die stillen, die wissen, ne, nach 2,5, 3 Stunden merkt man das, die Milch schießt wieder und man kann das Kind wieder nähren. Und ich habe meine Tochter gestillt und ich merkte, da rührt und rührt sich nichts. Und ich wurde richtig panisch, es war DDR-Zeit, es war Wochenende. Dann bin ich zu Gerald gegangen, der war in der Küche, ich sage, Gerald, ich habe keine Milch mehr. Quatsch, so schnell geht das nicht, dass Milch wegbleibt. Was ist denn jetzt? Hast du schon mal gebetet? Ja. Ist dir irgendwas bewusst? Nö. Und in mir war ein ganz heißer, unangenehmer Gedanke. Immer wenn ich im Zusammensein mit meinem Mann Mühe hatte, einen Höhepunkt zu erreichen, ging Kopfkino los. Das Geheimnisvolle, meine Prägung. Und da habe ich gedacht, das habe ich Gerald noch nie erzählt. Herr, das wirst du doch wohl nicht wollen, dass ich das meinem Mann jetzt erzähle. Und die Milch kam aber nicht. Und irgendwann habe ich dann den Mut gehabt, innerhalb dieser engen Zeitgrenze, und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Gerald, da gibt es etwas, was du nicht weißt, und ich bin manchmal mit meinen Gedanken ganz woanders, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich habe das noch nicht mal ausgesprochen, schoss die Milch. Und ich war total perplex und erschrocken und habe gedacht, Herr, sollte es sein, dass du selbst auf meine Gedanken Acht hast und möchtest, dass ich auch hier rein bin? Das war damit noch nicht zu Ende. Es war noch ein Kampf. Und das ist auch das, wo wir auch, sage ich mal, wirklich barmherzig sind, auch miteinander, auch mit unseren Klienten. Wenn diese Dinge auch im pornografischen Bereich oder so Raum bei einem Menschen haben, es ist ein Kampf. Weil Satan weiß, wenn er dort punkten kann, das hat irgendwann Suchtcharakter. Das ist eine Bindung, wo man ganz schwer rauskommt und wo man die Macht dieser Bilder auch brechen muss. Also zu schauen, ne, was hat mich geprägt schon ganz früh, was lebe ich dort, vielleicht auch gedanklich. Gott weiß das eh, das ist das Coole. Ich habe schon als Kind gedacht, oh weia, wenn es da einen gibt, der meine Gedanken kennt. Ich habe es geahnt und da wusste ich es dann. Also, Fantasie spielt eine Rolle. Alle Prägungen und Verletzungen in der Kindheit werden natürlich Auswirkungen in der Ehe haben. Und es ist gut, wenn ein Paar sich darüber unterhält, auch über diesen intimen Bereich. Da sind oft wirklich auch Hemmungen, selbst bei Ehepaaren, was wir festgestellt haben, hier in Offenheit miteinander zu sprechen. Die Trobisch haben auch in ihrem Buch Mit Freund Frau Sein geschrieben, dass Frauen, die viel Petting oder Selbstbefriedigung praktiziert haben, oft, also vor der Ehe, oft Mühe haben, sich auch sexuell auf ihren Partner einzulassen. Weil meinen Körper selber kenne ich, ne? Aber sich wirklich reinzufinden, mit einem Partner dort einzuwerden, auch das kann manchmal eine Form von Arbeit sein. Aber man sollte sie leisten. Wenn die Sexualität einer Frau erst geweckt werden muss, so wie wir wissen, dann ist es auch wichtig, dass der Mann weiß, was ich brauche, was mir gut tut. Ne? Sonst bleibe ich unglücklich, unzufrieden und da wissen wir wieder, ein Defizit öffnet die Tür für einen Dritten. Ein ganz spannendes Thema ist, was wir auch erst im Laufe unserer Seelsorgetätigkeit im Grunde genommen kennengelernt haben, dass bei diesem Einssein nicht nur ein Austausch von Körperflüssigkeiten passiert, sondern es passiert auch etwas auf geistlicher Ebene. Und uns ist das mal bewusst geworden, als wir ein Paar begleitet haben, wo ein Defizit war auf Seiten des Mannes. Und es gab eine Freundin der Familie, die war wie prädestiniert dafür, dieses Defizit bei ihm zu füllen. Und irgendwann sind die beiden im Bett gelandet. Und er war über sich selbst erschrocken, dass ihm das passiert ist. So wie Gerald es vorhin beschrieben hat, man denkt gar nicht dran, dass man das tun will. Aber dieses Defizit, wenn das plötzlich jemand füllt, dann ist das so anziehend. Und sie kamen dann auch in die Seelsorge und wir haben, Gerald hat mit ihm gearbeitet, dann ich mit ihr. Dann treffen wir uns auch immer wieder zu viert, um zu gucken, wo steht das Paar. Und sie haben da also wirklich gearbeitet und eines Tages sagte mir die Frau, da waren sie in Dresden, ich denke Frauenkirche war gerade fertig gebaut, haben sich dort einen Gottesdienst angehört und sie sagte, und während des Gottesdienstes krieg ich plötzlich eine Unruhe, aber so heftig und ich wusste intuitiv, das hat mit dieser Frau zu tun, die ist da irgendwo bei uns zu Hause. Und sie fahren nach Hause und die Kinder sagen, ja, die war da. Die wollte mit dem Papa reden. Das Gleiche passiert ihr nochmal, als ein Brief von dieser Frau bei ihnen zu Hause ankommt. Und sie sagte in der Seelsorge, sag mal, habe ich telepathische Fähigkeiten? Warum spüre ich das? Und da habe ich gesagt, na, das denke ich nicht. Ne? Du bist ein Kind Gottes, solche Sachen nicht. Irgendwas haut da nicht hin. Und dann kam mir bloß ein Gedanke und ich habe meinen Mann zu Hause gefragt, weil wir dort die getrennten Gespräche hatten. Hast du den Mann schon von der Frau gelöst? Eins sein heißt im Sexuellen, es entsteht eine Bindung. Das ist nicht immer eine Ehe, aber es entsteht eine Bindung. Das spricht die Bibel ganz klar von. Und in dem Moment habe ich ihn gefragt, ist der Mann schon gelöst im Namen Jesu von dieser Außenbeziehung? Und Gerald sagte, hatten wir vor, aber wir sind in ein anderes Thema reingerutscht. So, nun sind die beiden aber inzwischen als Ehepaar wieder intim miteinander geworden. Und es entstand eine Bindung zwischen den beiden Frauen. Also die Ehefrau, die gar nicht fremdgegangen ist, hatte ein Gespür zu dieser Frau hin. Ich habe das damals meinem Mann gesagt. Er hat gesagt, nun bleib mal ganz ruhig. Nun mach mal aus einer Erfahrung nicht gleich ein Gesetz hier. Das Schlimme war nur, dass wir es bei ganz vielen Seelsorgen dann danach erlebt haben. Ich weiß noch bei einer Frau, die sagte, sie saß beim Friseur und kriegte auch diese Unruhe und hat abends ihren Mann gefragt, sag mal, wo warst denn du zu der und der Uhrzeit? Ja, da war ich bei ihr. Da habe ich überlegt, ob ich bleibe oder ob ich zurückkomme. Und diese Frau hatte ich vorher noch gewarnt und habe gesagt, bevor dein Mann dich aufrecht umkehrt, gelöst ist von dieser anderen Frau, schlaf nicht mit ihm. Na, verbiet man Ehepaar Versöhnungssex. Na, und dann kam diese Geschichte beim Friseur. Und noch eine andere, die steht mir auch immer vor Augen dabei. Da war der Mann auch gegangen und ich habe zu ihr gesagt, weil das noch nicht klar war, alles beten Sie, das ist Ihr Mann, Sie haben die älteren Rechte, Sie sind die Ehefrau. Beten Sie dafür, dass Gott diese andere Beziehung zerstören möchte, dass Ihr Mann sich besinnt und zurückkommt. Und sie kommt zum nächsten Mal und sagt, Frau Demmler, ich habe das versucht, das geht nicht. Ich kenne diese Frau und immer, wenn ich das bete, sehe ich hier ihr Gesicht und die guckt mich böse an. Wie geht das? Und habe ich gesagt, haben Sie denn, nachdem Ihr Mann fremdgegangen ist, nochmal miteinander geschlafen? Nee, doch, wir sind ja nochmal in Urlaub gefahren, weil wir uns nochmal vergewissern wollten, klappt das mit uns oder nicht? Und das war ein Punkt, in dem Moment löse ich die Frauen auch von den Außenbeziehungen und sage, guck, dass der Mann aufrecht Buße tut und bevor das nicht passiert ist, schlaft nicht miteinander. Du wirst verunreinigt, das gibt Bindung. Das steht aber nirgendwo in der Bibel. Das sind praktische Erfahrungen, wo Gott einfach nur sagt, tut es nicht. Ne? Ich möchte eure Beziehung schützen. Und wenn man jetzt in Ohnmacht fällt oder ganz erschrocken ist und sagt, ach du liebes bisschen vor der Ehe, ich hatte ja da drei Freundinnen oder drei Freunde. Das sind die Dinge, die sind immer Standardprogramm, wenn jemand in die Seelsorge kommt, dass wir sagen, wie viele waren's? Wir hatten selbst mal einen jungen Mann, der ist immer nach Tschechien gefahren zu bestimmten Damen, der hatte gar keinen Überblick mehr. Da haben wir Gott um Barmherzigkeit gebeten und haben gesagt, Herr, löse du von allem, was da mit diesem jungen Mann an Bindungen auch vorhanden ist. Gott reinigt das, Gott heilt uns davon. Es kostet nur immer diesen Stolz von uns, diese Scham vor jemandem zu sagen, jupp, so und so viele gab's. Aber es lohnt sich, weil wir dann frei werden und auch unsere Ehen dadurch nicht mehr diese Blockaden haben. Bereits getrennt lebende oder geschiedene Frauen erleben oft noch Angst nach der Scheidung. Obwohl der Mann schon weg ist, eine andere Frau hat, haben sie immer noch Angst, ihrem Mann zu begegnen. Und sagen sie, wie geht denn das, dass ich da immer noch so gebunden an ihn bin? Und wenn die Scheidung ausgesprochen wurde und es besteht wirklich keine Hoffnung mehr, dass diese Ehe noch heil wird, sagen wir oft, und jetzt lösen wir auch vom Ehemann. Wenn der schon wieder in einer neuen Beziehung ist und keine Hoffnung, dass die Frau auch frei wird und ihr eigenes Leben wieder neu gestalten kann, ohne diese Bindung auch an den getrennten Ehemann. Wichtig, gelöst werden von Sexualpartnern. Wenn Gott uns das sagt, dann heißt das nie damit zu tun, dass er uns bestimmte Dinge nicht gönnt oder uns irgendwo drangsalieren will. Er will, dass unser Leben gelingt. Und dass wir bewahrt bleiben und frei werden von Dingen, wo wir vielleicht mal dummdeinmäßig falsche Entscheidungen getroffen haben. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Denken wir an David, Bathseba, oder auch an Lots Töchter, die sich Nachkommen vom eigenen Vater verschafft haben. Also es gibt nichts an sexuellen Perversionen, die nicht in der Bibel auch beschrieben sind. Und bei David wissen wir, der hat ein Jahr gebraucht und der musste Nathan kommen und Geschichten von Schäfchen erzählen, obwohl er so ein Mann Gottes war, wie die Bibel auch sagt. Aber Sünde verändert den Menschen und wir erleben es immer wieder, dass dort, wo jemand außenehelich eine Beziehung hat, der verändert sich in seinem Charakter. Alle Werte, die vorher gegolten haben, gelten plötzlich nicht mehr. Da sagt dann oft der Ehepartner oder die Ehepartnerin, ich kenne meinen Mann, meine Frau nicht mehr. Völlig verändert, neue Werte. Hiob war auch ein Mann, der zu kämpfen hatte und der hat gesagt, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Also alles das, was im sexuellen Bereich der Feind auch auffährt und der ist dort sehr kreativ, sollten wir wirklich prüfen im Licht Gottes, ob es uns gut tut, weil ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, alles, was in meinem Leben belastend war, was Gott weggeräumt hat, wo ich manchmal auch wirklich gedacht habe, oh nee, muss ich das jetzt wieder irgendwo im Gespräch bekennen, es hat immer in eine Freiheit geführt und in eine Verbesserung unserer Ehe. Ich mache Mut, alles, was die Ehe belastet, verunreinigt, vor Gott auszusprechen. Und ich habe vorhin schon gesagt, es ist mir hier weggerutscht, dass im 1. Korinther 6, 16 steht, oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Also ein klarer Bezug zu 1. Mose 2, 24, ne, was wieder deutlich macht, nicht nur ein Fleisch in der Ehe als Sinnbild, sondern immer dann, wenn wir mit jemandem intim werden, ist es ein Fleisch und muss gelöst werden, damit das, was dann wirklich vor Gott eine feste Bindung ist, auch gesegnet werden kann. Und ich denke, viele Ehen, auch die wir in der Seelsorge hatten, man muss ja uns nicht die Wahrheit sagen. Ja, wenn da ein Ehepaar sitzt, und einer hat, sag ich mal, vielleicht wirklich einen Seitensprung begangen und die Frau oder der Mann wissen es noch nicht, dann kommen wir auch in den Beratungen nicht weiter. Darum auch immer die Einzelgespräche, damit derjenige vielleicht Mut hat, bei ihm oder bei mir diese Dinge anzusprechen. Und dann sind immer so diese Nuancen, aber das kann ich ihm oder ihr noch nicht sagen. Und dann kommt von unserer Seite immer, der Zeitpunkt muss aber kommen. Sonst haben wir keinen Auftrag. Ne, wenn da eine Sache ist, wo wir wissen, die hängt dazwischen, da können wir beten und den Herrn bitten, wie wir wollen. Das muss offengelegt werden und bereinigt werden. Dann kann das auch sein, dass an dieser Stelle auch mal ein Cut passiert und wir sagen, es tut uns leid. Aber hier können wir jetzt nicht weitermachen. Ja. Wir machen immer Mut an dieser Stelle. Wir liegen gut in der Zeit.
Ja. Du hast von Cut gesprochen, haben wir den Cut jetzt vor der Mittagspause. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, so wie ich eingestiegen bin, alles, was uns ausmacht oder Probleme machen kann, ist in diesem Dreieck drin. Verlassen, anhangen, ein Fleisch. Das können wir in die Praxis reinlegen, auf ganz viele Beziehungen und sehen es dann, es ist so. Und ich habe zum Abschluss noch eine kleine Geschichte, damit will ich dann enden. Szenen einer Ehe. Und das nicht gestern, sondern aus dem 16. Jahrhundert. Der berühmte Maler Paul Peter Rubens wurde 1577 in Siegen in Westfalen geboren, war aber ein Niederländer und hatte sein Atelier in Antwerpen. Das kam so. Um 1570 saß ein Mann namens Jan Rubens in Antwerpen im Gefängnis und wartete auf den Henker. Er war wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Wenn wir das heutzutage hätten, würden sich die Reihen lichten. Er war also zum Tode verurteilt. Das gab es damals noch. Seine Frau, die er betrogen hatte, war nach Köln gezogen, vielleicht zu ihren Eltern. Jan Rubens schrieb ihr aus dem Gefängnis und bat sie um Verzeihung. Darauf schrieb ihm seine Frau, mein lieber und geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so viel großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe? Meine Seele ist so mit euch verbunden, dass ihr nicht leiden dürft. Ich leide alles mit euch. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder, die euch sehr grüßen lassen und so sehr verlangen, euch zu sehen. Das weiß Gott, geschrieben zu Köln am 1. April nachts zwischen 12 und 1. Nachsatz: Schreibt doch bitte nicht mehr, ich unwürdiger Mann. Es ist euch doch vergeben. Eure treue Ehefrau Marie Rubens. Die Fürsprache der tapferen Frau rührte auch die Richter in Antwerpen. Nach 2 Jahren Haft kam Jan Rubens frei. Das Ehepaar zog nach Siegen und blieb dort. Zu ihren bisherigen Kindern wurde ihnen noch ein Sohn geschenkt. Sie nannten ihn Peter Paul und er wurde der berühmte Maler. Kolosser 3,13: Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.